Jesus, der eine. Und man kann, glaube ich, sagen, dass alle die, die sich diesem Gedanken, anschließen können, dass Jesus der eine ist für uns alle, dass man die sozusagen in dieser Jesus-Partei zusammenfassen könnte. Also eine Jesus-Partei hätte gewiss als einen wesentlichen Slogan: Jesus ist der eine. Und ja, dann kommt dazu: Du hast die Wahl. Und wir kennen das ja vielleicht: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Manchmal ist es nicht so einfach. Und jetzt komme ich zu diesem Punkt mit dem Zurückschauen. Manchmal neigt man ja dazu, so zurückzuschauen, und da gibt es auch so einen gewissen verklärenden Blick. Man hat meistens oder oftmals nur das Gute in Erinnerung, besonders dann, wenn die Gegenwart nicht so gut ist. Dass man dazu neigt zu sagen, das war einfach schöner oder so. Und gerade wenn es um die Wahl geht, ist mir eingefallen, wer die Wahl hat, hat die Qual. Das ist ja heutzutage manchmal ganz schön stressig. Also im Moment haben wir hier in Gera keine Wahl, aber im Land ist einiges los. Bei uns im Dorf war Wahl für den Bürgermeister und jetzt ist nochmal Stichwahl. Und was macht man? Wie kann man sich einbringen? Das ist ja alles nicht so einfach. Da möchte man meinen, früher war alles besser. Ne? Wen das betrifft, wer das kennt, in der DDR war das mit der Wahl überhaupt kein Problem. Man musste sich nicht entscheiden, man musste überhaupt nicht drüber nachdenken. Das Einzige war, dass man überlegen musste, gehe ich früh oder Mittag oder abends oder gar nicht vielleicht, die ganz Mutigen, aber im Wesentlichen war man nicht herausgefordert. Tja, der Blick zurück. War das besser? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Manchmal. Oder ein Beispiel dafür ist aus der Apostelgeschichte 15. Da musste man sich auch entscheiden. Da wird uns davon berichtet, dass in Antiochia war es. Paulus und seine Gefährten sind so durch Kleinasien gezogen. Das war, glaube ich, Syrien, heute Südtürkei. Und wir haben halt in den Gemeinden das Evangelium verkündet, haben sie immer mal wieder besucht und haben sich gefreut, dass sozusagen die Botschaft von Jesus weitergetragen wurde und Fuß gefasst hat. Und dann kamen ein paar Oberschlaue, die gesagt haben, das ist alles nicht schlecht, aber wir müssen die Gebote des Mose beachten und Beschneidung, und das gehört schon alles dazu. Vielleicht kann man das vergleichen mit diesem Blick zurück. Die Sehnsucht nach einem System, wo man klare Vorgaben hatte, wo man sich nicht groß entscheiden musste, wählen musste, sondern einfach: So ist es und so wird es gemacht. Das Ganze hatte dann zur Folge, dass man dann auch dort sich nicht einigen konnte, dass die Paulus und sein Silas, Barnabas, glaube ich auch, dann zurück sind nach Jerusalem, dass man beratschlagt hat und dass man gemeinsam nach einer Lösung gesucht hat. Und das ist der Clou. Und jetzt hören wir den Andreas in der Predigt.
Ja, vielen Dank, Dirk, für deine Einführung. Du hast das schon ganz gut geschildert, das Apostelkonzil. Da werden wir auch noch drüber reden. Aber zunächst mal eine theoretische oder rhetorische Frage an euch. Habt ihr am letzten Sonntag eure Wahlvorschläge abgegeben? Das ist wichtig. Ja, denn wir haben die Wahl, zumindest für eine neue Gemeindeleitung, für die nächsten 2 bis 4 Jahre. Nun ist die Frist zur Abgabe der Wahlvorschläge abgelaufen und das Wahlkomitee arbeitet jetzt wahrscheinlich fieberhaft daran, die 4 Kandidaten zu bestimmen, welche zur nächsten Mitgliederversammlung zur Wahl stehen werden. Und hierbei werden lediglich die Mitglieder des Wahlausschusses wissen, wer überhaupt vorgeschlagen wurde und mit wie vielen Vorschlägen vorgeschlagen wurde. Und auch werden wir als Stimmberechtigte nicht wissen, ob denn die ermittelten Kandidaten überhaupt die Vorgeschlagenen mit den meisten Vorschlägen sind, da es ja sein kann, dass einer der oder die Vorgeschlagene mit den meisten Vorschlägen eine Kandidatur eben abgelehnt hat. Und schließlich werden wir in dieser Mitgliederversammlung lediglich erfahren, welche der vier Kandidaten eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen hinter sich vereinigen konnten, nicht aber jedoch die konkrete Stimmenzahl, mit der sie oder er eben berufen wurde. Und ich gebe zu, als ich mich nach Eintritt in die FEG Gera das erste Mal mit dieser besonderen Kombination aus Vorschlags- und Berufungswahl beschäftigt habe, da empfand ich ein gewisses Misstrauen im Hinblick auf die Transparenz dieses Wahlprozesses. Doch je mehr ich mich mit diesem Prozess beschäftigte, lernte ich nicht nur kennen, dass er in Gemeinden unseres Zuschnitts und im Bund Freier Evangelischer Gemeinden auf allen Ebenen, ja, beginnend mit der einzelnen Gemeinde bis hin zu Gremien in der auf Bundesebene, durchaus üblich ist, sondern er der Natur einer christlichen, nach dem Willen Gottes strebenden Gemeinde meines Erachtens am besten entspricht. Wir schlagen nach Gebet und im Gespräch mit Jesus Kandidaten vor und Gott beruft sie in der Berufungswahl, die Mitglieder der künftigen Gemeindeleitung. Vorschlags- und Stimmenzahl spielen nach der Wahl keine Rolle mehr, da wir darauf vertrauen, dass es letztlich Gottes Wille ist, der im Wahlergebnis seinen Ausdruck findet. Und daher ist es unüblich und widerspricht auch meinem Dafürhalten diametral dem Sinn und Zweck dieser Vorschlags- und Berufungswahl, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt besondere Mitglieder hervorgehoben oder in einer anderen Weise kommentiert werden. Denn wenn wir darauf vertrauen, dass Gott beruft, bedarf es keiner Nachhilfe durch uns. Wir müssen dem Willen Gottes eben nicht nachhelfen. Und damit ist nicht gemeint, dass es nicht zulässig sein soll, dass das einzelne Gemeindemitglied sich mit dem möglichen Vorzuschlagenden unterhält, damit es sich ein eigenes Bild machen kann und ihn überhaupt kennenlernt. Gemeint ist hier der direkte oder verdeckte, ich nenne es jetzt mal Wahlkampf, für eine oder für einen bestimmten Kandidaten. Alles andere widerspricht nach meinem Dafürhalten dem Willen, dass wir am Ende eine möglichst einmütige Entscheidung treffen. Und in der heutigen Predigttext lernen wir eine Gemeinde kennen, in der diese Einmütigkeit zumindest zeitweise nicht gegeben war. Wobei, wenn ich sage, wir lernen sie kennen, dann ist das sicherlich zu kurz gesprungen, da wir immer wieder in der Vergangenheit von ihr gehört haben. Ich spreche von der von Paulus gemeinsam mit Silvanus und Timotheus gegründete Gemeinde in Korinth. Wenn Paulus in einer Stadt eine Gemeinde gründen wollte, begann er in der Regel, das Evangelium in der örtlichen Synagoge zu predigen. Und in Korinth ist daher bemerkenswert, dass die jüdische Gemeinde dort dies nach einiger Zeit nicht mehr zuließ und Paulus mit den bis dahin bekehrten Christen gezwungen war, in einen gemieteten Raum in der Nähe der Synagoge auszuweichen. Und gleichwohl, und das ist das Bemerkenswerte, wurde der Synagogenvorsteher Crispius zu dieser Zeit gläubig und von Paulus dann auch getauft. Und als dann Paulus die Gemeindegründung als abgeschlossen ansah, verließ er Korinth und wandte sich dann neuen Aufgaben zu. Und dann kam Apollos nach Korinth und setzte diese Evangelisation erfolgreich fort. Und es kamen neue Menschen zum Glauben und ließen sich taufen. Lob Gott, denn es ist jedes Mal ein Fest, wenn ein Mensch sich neu zu Jesus bekennt und getauft wird. Und schließlich wanderten dann weitere Christen aus dem Osten nach Korinth, die sich auf Kephas, auf den wir als Petrus kennen, den führenden Mann der Urchristenheit, beriefen. Und in der Zwischenzeit kam es in der Gemeinde, Korinth war damals eine Weltstadt und vielen Einflüssen unterworfen, kam es also Zwischenzeit in der Gemeinde zu unterschiedlichen Auswüchsen, die sich durch ein besonderes Ausleben der Freiheit und der möglicherweise daraus folgenden Auffassung, wie ich in dieser Welt lebe, das ist völlig egal, hervortrat. Und in dieser Situation sandte die Gemeindeleitung oder die Gemeinde Männer zu Paulus, die ihm ganz konkrete Fragen eben stellten. Aber Paulus geht jetzt am Anfang dieses Briefes gar nicht so sehr gleich auf diese Fragen ein, sondern ich lese jetzt aus dem ersten Korintherbrief den Text 1. Korinther 1, die Verse 10 bis 17. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch sind, sondern dass ihr in demselben Sinn und derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Ist Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Christus und Gaius, damit nicht jemand sagt, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus des Stephanus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht. Und hier ist er, dieser Aufruf zur Einmütigkeit. Wir sollen eines Sinnes sein. Wir sollen zusammengefügt sein in den Leib Jesu Christi. Natürlich ist das nachvollziehbar, wenn Paulus mich bekehrt und auch getauft hat, dass ich in den Alltagsfragen, jedenfalls am Anfang, zu dem ich mich in dem Studium Gottes Wortes noch nicht so recht auskenne, an Paulus orientiere. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für diejenigen, die durch Apollos oder aufgrund von Petrus zum Glauben gekommen sind oder der von ihm vertretenen Lehre. Das ist am Anfang wohl unvermeidbar, sollte jedoch mit zunehmender Reife zurücktreten. Denn schließlich sind wir ja nicht Paulus, wir sind nicht Apollos, wir sind nicht Petrus. Nein, wir sind alle des Christus. Doch selbst diejenigen, von denen er sagt, also von denen Paulus hier spricht, sie beriefen sich in dieser Gemengelage direkt auf Christus, die sind nicht frei von Schuld. Wir sehen im 2. Korinther 10, Vers 7, ergibt sich, dass diese Gemeindemitglieder anderen Gemeindemitgliedern den Glauben, den rechten Glauben an Christus oder zu Christus zu gehören, eben absprechen. Also die Gemeinde Korinth drohte seinerzeit in vier unterschiedliche Strömungen sich aufzuspalten. Und hieraus zeigt sich, dass der erste Teil des von mir selbst provokant gewählten Titels sich als falsch erweist. Es gibt keine Jesuspartei. Wir alle gehören durch unser Bekenntnis zu einem, zu Jesus. Und der vorstehende Text zeigt, wenn wir versuchen, es einmal auf unsere Gemeinde zu übertragen, dass es innerhalb der Gemeinde nicht zu unterschiedlichen Strömungen kommen soll, die sich an bestimmten Personen, außer eben an Jesus Christus selbst, festmachen. Jesus Christus ist der einzige Mittelpunkt in unserer Gemeinde. Er lässt sich nicht zerteilen. Wir sind auf Jesus Christus der für uns am Kreuz starb, getauft. Auch wenn der Täufer selbst, Stephan oder Christoph hieß. Und damit verbietet sich bei konsequenter Lesart des Vertrauens, das Gott beruft, jegliche Parteinahme auf eine bestimmte Person. Einmütigkeit. Heißt das jetzt, wir dürfen über unterschiedliche Standpunkte nicht mehr miteinander reden oder gar streiten? Ich denke nicht. Gerade Paulus als ein Verfechter der Freiheit und der Echtheit, ihm liegt es fern, einer langweiligen Eintönigkeit und künstlichen Uniformiertheit das Wort zu reden. Wobei sich bei einer gegenteiligen Auffassung ohnehin die Frage aufwerfen würde, welcher der verschiedenen Standpunkte denn der wahre ist. Der Herr hat uns die Freiheit der Entscheidung gegeben. Er hat uns einen eigenen Willen gegeben und einen eigenen Verstand. Und dies hat notwendig zur Folge, dass sich in Gruppen mit verschiedenen Menschen auch unterschiedliche Erkenntnisse, Verstand, Ziele, Willen und Wege, Entscheidung eben bilden. Die Frage ist nur, wie gehen wir als Gemeinde, als Gruppe mit verschiedenen Menschen damit um? Und hier kann uns die zweite Begebenheit, von der Dirk schon sehr ausführlich berichtet hat, nunmehr aus der Apostelgeschichte 15, die Verse 1 bis 27, das war ein Fehler von mir, es ist 27, Orientierung geben. Es handelt sich um das sogenannte Apostelkonzil. Seht es mir nach, dass ich diesen langen Text jetzt nicht lese. Es würde möglicherweise dazu führen, eure Zeit und Konzentration besonders herauszufordern. Allerdings sei jeder von euch dazu aufgerufen, zu einem anderen Zeitpunkt diesen Text einmal selbst zu studieren. Es gab in der Geschichte der Christenheit viele Situationen, aus denen Spaltungen hätte hervorgehen können und tatsächlich auch Spaltungen hervorgegangen sind. Sonst würde es die orthodoxe Kirche, die katholische Kirche, die evangelisch-lutherische Kirche, die reformierte Kirche, die anglikanische Kirche und die vielen verschiedenen Freikirchen eben nicht geben. Damals, zum ersten Apostelkonzil, bestand durchaus ein ganz beachtliches Risiko einer ersten Spaltung. Doch es gelang, dieses zu vermeiden und eine Einheit in Vielfalt herzustellen. Einheit in Vielfalt. Ich lebe meinen Glauben so, wie es der Herr mir auf das Herz gelegt hat. Aber, und hierauf kommt es an, ich spreche dir nicht den rechten Glauben ab, wenn er dir eine andere Art zu leben auf das Herz legt. Was war passiert? Paulus und Barnabas war es mit Hilfe und in Vollmacht Gottes gelungen, außerhalb Israels unter den Heiden viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu gewinnen und sie auf seinen Namen zu taufen. Sie gründeten Gemeinden, in denen Jesus und sein Wort, das Evangelium, im Mittelpunkt stand. In Jerusalem, in der urchristlichen Gemeinde, waren ebenfalls viele Menschen gleichermaßen zum Glauben gekommen und wurden getauft. Diese Menschen, die stammten logischerweise aus der jüdischen Tradition. Und unter diesen Menschen befanden sich auch zum Glauben gekommene Pharisäer. Ja, es gab Pharisäer, die ebenfalls zum Glauben gekommen waren. Und diese Pharisäer vertraten die Auffassung, dass die Beschneidung nach der Weise des Moses, will heißen nach dem Gesetz des Moses, notwendig sei, um errettet zu werden. Wir Freikirchler mögen uns an den Kopf fassen heute, ob dieser nach unserer Auffassung wohl Gesetzlichkeit. Aber bitte, vergesst nicht den Umstand, dass Jesus selbst in dem jüdischen Gesetz, dem Gesetz des Moses, aufgewachsen war und wir auch heute noch darüber stolpern, dass Jesus gesagt hat, er sei nicht gekommen, um das Gesetz des Moses und der Propheten aufzulösen, sondern er ist gekommen, um es zu erfüllen. Matthäus 5, Vers 17. Und daher halte ich es durchaus für nachvollziehbar, wenn auch für falsch, dass die aus dem Judentum kommenden Christen diese Frage als bedeutsam, ja, als wesentlich für das Heil eben erachteten. Okay, wir haben jetzt eine Streitfrage auf dem Tisch. Ist die Beschneidung heilsnotwendig oder ist das Gesetz erfüllt durch Jesus Christus? Sodass allein durch Glauben, allein aus Gnade, beruhend allein auf der Schrift und allein in Christus die Rettung als unverdientes Geschenk eben erfolgt. Und die Apostel, nicht nur die Apostel selbst, sondern auch die Mitglieder der Gemeinde in Jerusalem, sie trafen sich. Hier wurde nicht unterschieden zwischen besonderen Amtsträgern, ja, und dem gemeinen Fußvolk. Nein, jeder war berechtigt zu sprechen. Und es gab keine Unterscheidung zwischen den theologisch gebildeten Christen und den anderen. Und es wurde offensichtlich ausführlichst diskutiert. In Apostelgeschichte 15, Vers 7 spricht man ausdrücklich von viel Wortwechsel. Man nahm sich Zeit, die Frage von allen Seiten zu beleuchten. Jeder hatte die Möglichkeit, seinen Standpunkt zu vertreten und auch zu begründen. Und offensichtlich war die Rede und Gegenrede möglich, ohne dass eine Autorität dieses Wort beschnitt. Es ist von Wortwechsel die Rede und nicht von einem einmaligen Wortbeitrag. Und doch irgendwann einmal war offensichtlich der Zeitpunkt erreicht, dass die Frage ausdiskutiert war. Da ergriff dann Petrus das Wort an die Versammelten, ja, und erinnerte an die Tatsachen im Evangelium. Und hier zitiere ich aus Apostelgeschichte 15, die Verse 8 bis 11. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen, also hier ist von den Heidenchristen die Rede, den Heiligen Geist gab, wie auch uns in Jerusalem. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf das Hals, auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu sein wie auch jene. Aber wir waren immer noch nicht so weit, dass man sich geeinigt hat. Ja? So dann gaben Paulus und Barnabas Zeugnis über das rege geistliche Leben und Wirken des Heiligen Geistes in den Gemeinden außerhalb von Israel, ohne dass die Gemeindemitglieder dort beschnitten waren. Und schließlich wies Jakobus darauf hin, dass selbst im Alten Testament die Menschen der Nationen, also die außerhalb des jüdischen Volkes stehenden, dazu angehalten werden sollen, den Herrn zu suchen und alle, wirklich alle, Gott, den Herrn, anrufen sollen. Und dann, nach dieser ausführlichen Diskussion, war die Streitfrage und da nach Vers 25 tatsächlich einstimmig geklärt. Und es wurden den Gemeinden außerhalb Judäas mitgeteilt, dass die Frage der Beschneidung eben gerade nicht heilsrelevant ist. Dass es jedoch wesentlich sei, und insofern gibt es natürlich Fragen erster Ordnung, eben sich von Götzenopfer, Blut und Erstickten und von Unzucht eben fernzuhalten. Im Text ist ausdrücklich die Rede davon, dass die Geschwister in diesen Gemeinden beruhigt werden sollten. Beruhigt. Ich finde, das ist ein schöner Ausdruck für den geschwisterlichen Umgang in Liebe. Denn er zeigt, dass sich die Apostel bewusst waren über die Auswirkungen alleine schon der Diskussion auf das einzelne Gemeindemitglied und die damit eben ausgelösten Ängste. Ja, muss ich mich jetzt beschneiden lassen? Ja, ist das Heil notwendig? Bin ich errettet? Das erzeugt Angst. Und hier hat man gesagt, wir wollen euch beruhigen. Was bedeutet all dies für uns heute im 21. Jahrhundert? In einer Welt, in der immer mehr zwischen zwei oder mehreren Flügeln polarisiert wird. Wo ist die Mitte? Nein, wir haben die Flügel. Ja, dort findet die Auseinandersetzung statt. Und diese Welt macht vor der Gemeinde nicht Halt, da jeder Einzelne von uns sich nicht nur in der Gemeinde bewegt, sondern auch außerhalb, auf Arbeit, in der Familie, auf dem gesellschaftlichen Marktplatz. Und Strömungen, die uns dort bewegen, bringen wir automatisch mit in die Gemeinde. Es mag wohl sein, dass es im 19. Jahrhundert Bestrebungen gab und sie es auch heute noch gibt, diese Strömungen aus der Gemeinde zu verbannen. Doch macht das Sinn? Wir sollen doch Licht sein. Wir sollen Salz sein in der Gesellschaft. Es ist unsere Aufgabe, Menschen Antworten zu geben auf Fragen, die sie tatsächlich auch haben. Und die Fragen, die die Welt bewegen, bewegen damit auch uns. Und weil eine Gemeinde aus unterschiedlichen Menschen besteht, wird in jeder Gemeinde es auch anders sein, ja, wie diese Antworten eben gegeben werden. Doch solange wir uns eben über die grundlegenden Glaubenssätze, wie sie sich aus dem Evangelium eben ergeben, solange wir uns dort einig sind und hier Einmütigkeit herrscht, dürfen wir in Liebe die Vielfalt der Menschen aushalten. Und ich sage bewusst dürfen, denn auch wenn es manchmal anstrengend ist, so ist es doch ein Gewinn, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und andere Sichtweisen eben kennenzulernen. Lasst uns einmütig sein. Lasst uns keine Flügelkämpfe führen, solange Jesus Christus in unserer Mitte ist. Amen.